Ich erwähnte gestern, dass ich glaubte, ein jeder mit Christus ein Missionar, ein jeder ohne Christus ein Missionsfeld. Und ich glaube, dass es Gottes Willen ist, dass wir versuchen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und deshalb will ich über dieses Thema sprechen. Vielleicht auf eine andere Art, wie Sie es gewohnt sind, aber es ist immer gut, wenn man auch mal andere Ideen hat. Und ich hoffe, dass es vielleicht irgendjemand hilft, neue Ideen zu entwickeln und etwas Neues zu probieren. Wie, das ist eure Sache. Ich weiß es nicht. Nahm ein Anhalter mit, ich nehme oft Anhalter mit. Wenn Sie im Auto sitzen, dann können Sie einem nicht weglaufen, dann müssen Sie mal zuhören, nicht? Das ist ja eine gute Gelegenheit, dann mal Ihnen etwas zu sagen. Es war ein deutscher Soldat. Ich sagte, wissen Sie, es ist ein bisschen riskant, mit mir mitzufahren, weil ich ein Gotteskind bin. Und wenn der Herr Jesus auf diese Fahrt kommt, dann verlasse ich den Wagen. Glaubst du das auch? Wenn die Erdrückung stattfindet, dann werden alle Gotteskinder verschwinden. Und ich bin dankbar, dass ich diese herrliche, die selige Hoffnung habe. Guckte mich ein bisschen komisch an, denn das ist ja schon ein bisschen ängstlich, wenn man so 120, 130 auf der Autobahn fährt und auf einmal der Fahrer verschwindet. Nicht gerade ungefährlich, nicht wahr? Und als er mich so anguckt, ich sagte, wissen Sie, wenn das geschehen sollte, dann sehen Sie schnell, dass Sie das Lenkrad in Ihre Hand bekommen, denn den Wagen brauche ich da nicht mehr, den können Sie haben. Er guckte mich noch komischer an, eventuell sogar ein Auto geschenkt zu bekommen. Ich sagte, wissen Sie, die Bibel sagt sehr viel vom Kommen des Herrn Jesus. Er sagt sogar Jesus selber, es werden zwei auf dem Felde sein, einer wird genommen, der andere wird bleiben. Zwei werden im Bett sein, einer wird genommen, der andere wird bleiben. Ich sagte, ich glaube, wenn Jesus heute sprechen würde, würde er sagen, zwei werden im Auto sitzen. Einer wird genommen und der andere wird bleiben. Aber sagt ihm, es könnte auch so sein, wenn Sie jetzt bereit wären, den Herrn Jesus persönlich anzunehmen, dann werden wir beide verschwinden, wenn der Herr kommt auf diese Fahrt. Naja, wir sprachen zusammen, wir beteten zusammen. Ich kann das Herz nicht sehen, aber die Bibel sagt, so man den Namen des Herrn wird anrufen, wird man selig. Und so habe ich mit ihm gebetet. Ich hoffe, ich habe nie nach dem gesehen. Ich werde im Himmel rumgucken, ob er nicht da ist. Wenn das ehrlich ist, was er gesagt hat, dann wird er da sein. Aber ich sage nur, ich kann das Herz nicht sehen. Ich bin auch nicht verantwortlich, die anderen Leute ins Herz zu sehen. Das weiß nur Gott und wir selber, wie es bei uns im Herzen aussieht. Und deshalb dachte ich, ist es vielleicht gut, dass man sich mal überlegt, sind da noch irgendwie Wege, die ich vielleicht noch gebrauchen könnte, um jemand von Jesus zu sagen? Wir erzählen, es gibt so manches, wenn man in die Schweiz kommt, dann fragen meine Frau und ich, was kann man wohl billiger in der Schweiz kaufen wie in Deutschland? Wenn wir nach Holland gehen, dann fragen wir, was können wir billiger kaufen in Holland wie in Deutschland? In Holland, da kaufen wir immer Pindakaas, nicht? Unsere Kinder lieben so gerne Erdnussbutter, nicht? Das ist, kaufen wir in der Schweiz, naja, da kauft man so Sirup, nicht? Das haben unsere Kinder auch immer so gerne. Und so verschiedene andere Dinge. Meine Frau kauft so gerne Joghurt in der Schweiz. Ist ein bisschen billiger und schmeckt besser. Also so ist man immer auf dem Vergleichen. Ich weiß aber dieses, das ist mal ganz extremer Fall, wenn jetzt auf einmal in Deutschland, ich sage mal in Deutschland, man hier in der Schweiz hören würde, dass man in Stuttgart tatsächlich kann ein 250er Mercedes für 1000 Franken kaufen. Ich glaube, da würde wahrscheinlich einen sehr großen Schwung, eine ganze Reihe Leute nach Stuttgart fahren, nicht? Sagen wir, was für die Frauen, ich sage, die Frauen interessieren sich nicht für die Mercedes, nicht? Aber wenn sie irgendwie hören würden, ach, da gibt's in Frankfurt Kleider, eine Mark Stück, irgendeine Größe und allerhand. Wissen Sie, was sie tun würden? Sie würden ein Telefon nehmen, die Nachbarin anrufen, sagen, wissen Sie, ich habe gehört, in Frankfurt gibt's Kleider für eine Mark, wollen wir doch auch fahren. Die Männer lassen die Arbeit stehen, sagen ihr Freund, es gibt in Stuttgart Mercedes für 1000 Mark. Ach, jetzt los, Sie müssen doch sehen, dass wir auch noch einen kriegen, nicht? Würdet ihr tun? Ja, du sagst ein komisches Beispiel. Vergebung der Sünde, ohne etwas zu zahlen. Hast du schon mal den Nachbar angerufen und davon berichtet? Besser wie irgendein Kleid, das ist sowieso in einem Jahr nicht mehr Mode, nicht wahr? Das ist ja heute furchtbar mit den Kleidern, nicht? Da kann man kaum eins kaufen. Ist es schon nur aus der Mode. Mein Vater erzählt von einem Mann, der kaufte einen Hut. Und sagte, der lief nach Hause. Sagte, warum läufst du so? Er wollte nach Hause kommen, ehe er nicht mehr Mode wäre. Wenn er noch Mode hätte, nicht? Also, es ist schon manchmal so, nicht? Das geht so schnell. Also, es dauert, es ist nicht auf die Länge. Alles ist vergänglich. Aber, noch einmal, das ewige Leben, Vergebung der Sünde, Friede mit Gott, eine Heimat im Himmel. Für wie lange? Für alle Ewigkeit. Und ist das nicht komisch, dass Gottes Kinder nie in Wirklichkeit ein bisschen aufgeregt werden? Dass sie kaum mal wirklich sich die Mühe machen, eventuell mal telefonisch oder mal über die Straße zu laufen, jemand davon zu sagen. Das weiß ich, das habe ich jetzt beobachtet, nicht nur in Deutschland und in Europa, ebenso auch in Amerika. Irgendwie scheint hier, wir sind alle so furchtbar schwerfällig und scheinen über alles andere reden zu können, nur nie ein Wort vom Herrn Jesus über unsere Lippen zu bringen. Und deshalb dachte ich, wollte ich in diesen Tagen vielleicht etwas darüber sagen. 1. Korinther, Kapitel 9, da haben wir ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da ist der Apostel Paulus ein wunderbares Vorbild, denn ihm war die Sache nicht gleichgültig. Er hatte ein Ziel. Und da denke ich auch so, weißt du, dies ist auch eine sehr, ja, was soll ich sagen, interessante Sache, aber eine sehr ernste Sache. Du bist nicht von ungefähr heute Abend hier und ich auch nicht. Gott hat das so geführt, dass du heute Abend hier bist und ich auch. Haben wir etwas zu lernen? Ganz bestimmt. Wie ich gestern sagte, nicht nur du hast etwas zu lernen, ich habe etwas zu lernen. Indem ich einen Finger so tue, zeigen drei zurück. Ich bin auch gemeint. Dies ist eine Gnadenzeit. Das haben nicht alle Menschen. Wir haben in der Schule jetzt in Brake eine ganze Reihe, die in den letzten Jahren von Russland gekommen sind. Voriges Jahr etwa 9, dieses Jahr werden wir noch mehr haben. Es hat mich bewegt, als ein Mann seinen Sohn brachte, vor 2 Jahren, 22-Jähriger. Da sagte zu seinem Sohn Johannes, Johannes, jetzt nur mal dazu überlegen, du wirst dürfen hier zur Schule gehen. Und er sagte, dieses andere, das hat mich sehr bewegt, und sagte, und dann nicht nur das, ich habe mit meinen eigenen Augen solche Bibelschule sehen dürfen. Das war für ihn etwas, was er nicht erwartet hatte. Und jetzt auf einmal zu wissen, man konnte in Freiheit zusammenkommen und die Bibel zu studieren. Es ist nicht von ungefähr, dass wir hier dürfen, in so einem schönen Gebiet, hier oben, so friedlich, so beisammen sein. Es ist ganz bestimmt ein Vorrecht, welches nur sehr, sehr wenig Leute haben. Und deshalb ist das, obwohl es so schön ist und wir es so gut haben, auch eben eine sehr große Verantwortung, die uns dazu mitgeteilt wird. Und daran wollen wir denken. 1. Korinther 9, Vers 19 sagt Paulus, denn wiewohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, auf dass ich ihrer viele gewinne. Frei, doch ein Knecht. Ich habe jetzt schon 22 Jahre jedes Jahr viele Religionsstunden gehabt in Deutschland. Die Türen sind weit offen. Viele Religionslehrer sind dankbar, wenn jemand ihnen die Plage von ihren Händen nimmt. Sagen sie mir ohne weiteres, sagen, diese Stunde weiß ich gar nicht, was ich damit anfangen soll. Denn es soll eine Religionsstunde. Ich mache aber keine Religionsstunden. Ich mache nur Evangelisationsstunden. Und es gibt ganz wunderbare Gelegenheiten. Und dann fragen die Schüler manchmal, ja, aber Herr Klassen, werden Sie für diese Sache bezahlt? Sag, nein. Da brauche ich auch diesen Vers. Ich bin frei. Ich tue dies ganz freiwillig. Habe manchmal bis zu 8 Stunden gehabt, von 7 Uhr angefangen, eine Stunde nach dem anderen. Ich sage immer wieder, es ist ein großartiges Vorrecht. Im Grunde genommen habe ich auch keine Probleme. Ich fange mit etwas ganz Einfaches an. Ich sage euch mal, ein jeder von euch hat sich mal Gedanken gemacht über Gott. Ein jeder von euch hat sich mal gefragt, gibt es ein Leben nach dem Tode? Ein jeder hat sich gefragt, wo werde ich in der Ewigkeit sein? Und ich habe gar nicht Schwierigkeiten. Die sagen nicht, das habe ich nie vorher. Das ist bei denen. So stehen wir auf einer Basis, wo wir zusammen sprechen können. Sag ich auch. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Ich habe auch versucht, Auskunft zu erfahren. Das habe ich auch bekommen aus der Schrift. Und von dem will ich etwas weitergeben. Und das ist immer ein gutes Gefühl. Ich bin frei. Nicht jemand sagt, ich gebe dir jetzt so viel, wenn du das tust. Sondern Gott sei Dank, ich bin frei. Ebenso bin ich auch frei heute Abend. Ich freue mich darüber. Ich denke, das war so etwas, was Paulus meinte. Ich bin frei. Ich bin nicht einer, der so viel tun muss, weil er so viel Lohn bekommt. Er tat das aus freiem Willen. Dann sagt er weiter, den Juden bin ich geworden wie ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden wie unter dem Gesetz, auf dass ich die, so unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie ohne Gesetz geworden, so ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, auf dass ich die, so ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, auf dass ich die Schwachen gewinne. Ich bin jedermann allerlei geworden, auf dass ich allen halben, ja etlich, selig mache. Nur soweit. Was war sein Ziel? Braucht man nicht zu betonen. Er ging morgens los, er sagt, ich weiß nicht, ob ich einen Jude treffen werde, ich weiß nicht, ob ich einen Schwacher treffen werde, ich weiß nicht, ob ich jemanden treffen werde, der nur noch das Gesetz weiß. In jedem Fall sagt er, es ist egal, wen ich treffe. Ich habe ein Ziel. Ich werde mit ihm sprechen. Ich habe das eine Ziel, ihn zu Jesus zu führen, dass er selig wird. Das Erste, was ich heute Abend sagen möchte, warum wir sollen Seelen gewinnen oder Seelengewinner sein, ist, weil die Bibel es sagt. Ich habe immer gesucht, nachdem ich gläubig wurde, suchte ich ein Loch. Ich dachte, ach Herr, sicherlich brauchst du, willst du mich nicht gebrauchen. Ich war sehr schüchtern. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Traktaten verteilte, dann gab ich ein Traktat und dann lief ich davon. Ich hatte mich Angst, er würde mich in eine Frage stellen. Ich war zu schüchtern, um zu antworten. Wir waren da auf dem Lande erzogen und man sah nicht jeden Tag Fremde. Wenn dann Fremde kamen, habe ich sogar noch verzichtet gerne auf das Mittagessen, obwohl ich einen guten Appetit hatte als Junge, weil ich mich schämte, am Tisch zu sitzen, wo Fremde dabei waren. Und da dachte ich, Herr, sicherlich willst du mich nicht für so einen Dienst haben. Doch nicht ich. Das gefiel mir schon, dass ich lesen konnte, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die in ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das gefiel mir gut, das ewige Leben für mich, weil Jesus gestorben war. Aber das gefiel mir gar nicht so gut, wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und ich war ehrlich genug zu sagen, wenn das eine gilt, gilt auch das andere, oder? Darf man nur die Verse raussuchen, die einem gefallen. Und die einem nicht gefallen, die sagt man, die geht uns nichts an. Ich meine, so tun das etliche Leute nicht. Und ich auch oft. Einige, die gefallen uns gut, andere nicht so gut. Aber ich glaube, man soll ehrlich sein und fragen, ja Herr, bin ich auch gemeint? Hast du auch für mich hier einen Auftrag? Wir denken bestimmt alle auch an Apostelgeschichte 1, wo der Herr Jesus, ehe er gen Himmel fuhr, und es ist immer so, die letzten Worte sind ja von solcher Bedeutung. Und da sagte er, sprach er zu den Jüngern, die waren bekümmert um manches, dachte noch, Herr, wann willst du dein Reich wohl aufrichten? Sie warteten darauf, dass sie endlich mal frei werden sollten von den Römern. Und da sagt Jesus ihnen das bekannte Wort, welches wir alle kennen. Nein, das ist nicht das Wichtige, sondern, was wird geschehen? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann sagt er, was? Ihr sollt meine Zeugen sein? Was sagt er da? Ihr werdet. Wer hat den Heiligen Geist? Haben wir hier schon mal gehört. Ein Bruder hat es hier gesagt. Wer hat den Heiligen Geist?
Wer wiedergeboren ist.
Also alle Gläubige, alle Wiedergeborenen haben den Heiligen Geist, nicht wahr? Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann sind wir Zeugen. Entweder gute oder schlechte, nicht wahr? Du bist ein Zeuge. Andere beobachten dich und die sagen entweder, wenn das ein Christ ist, also bitteschön, dann habe ich kein Interesse. Oder die sagen, ja, das, wie der lebt, das interessiert mich, muss ich doch mal erfahren, warum ist er anders? Ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist eben eine biblische Behauptung. Jesus selber hat es gesagt. Wir lesen in 2. Korinther 5, ich werde jetzt nur einige Verse andeuten. Es ist schon gut, wenn man in der Bibel blättert und sie ein bisschen kennenlernt. Er sagt da, Jesus selbst, oder Paulus sagt, dass wir sind Botschafter an Christi Stadt. Botschafter an Christi Stadt. Die Welt sieht uns und stellen sich vor, so wie wir sind, so sind die Christen. Also, die Bibel sagt uns, dass wir Botschafter sind. Jesus sagt dem Petrus in Matthäus 4, Vers 19, da spricht er von der Nachfolge, und da sagt er zu Petrus, folget mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jetzt könnte man die Frage so stellen, hast du Interesse, Menschen zu fangen? Wenn nicht, dann stelle ich die zweite Frage, bist du in Wirklichkeit ein Folger, folgst du den Herrn Jesus? Jesus sagt, wer mir nachfolget, den werde ich zu einem Menschenfischer machen. Also man kann schon fragen, wenn ich kein Interesse habe, Seelen zu gewinnen, dann ist wahrscheinlich meine Nachfolge nicht in Ordnung. Denn Jesus sagt, so wird es sein. Wenn ich den Herrn Jesus nachfolge, dann wird das so sein, wie Jesus sagt, was steht in Lukas 19, Vers 10? Immer gut, ein bisschen so zu fragen. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen. Wenn ich den Herrn Jesus nachfolge, sollte ich da nicht auch Interesse haben, mit ihm zu suchen und selig zu machen, was verloren ist? Oder bin ich auf dem Holzweg? Ist dies nicht die biblische Wahrheit? Es gibt andere Verse. Vielleicht nochmal den Vers, der uns das sehr klar zusammenfasst, im Alten Testament in Ezekiel Kapitel 3. Vielleicht auch manch einer bekannt, aber das sind zwei Verse, die haben mich schon zu der Zeit immer wieder angesprochen. Und es ist wirklich eine Aufforderung. Ich glaube auch, dass das Alte Testament für uns geschrieben ist. Und das nicht nur das Neue Testament. Ich glaube an die ganze Bibel. Und die ist für uns maßgebend. In Ezekiel 3 sagt Gott zu dem Prophet in Vers 18, also Vers 17 sagt, ich habe dich zum Wächter gesetzt. Wenn du ein Gotteskind bist, dann bist du ein Wächter an der Stelle, wo du stehst. In deiner Umgebung. Das, glaube ich, ist die Botschaft hier. Und dann sagt es, wenn ich dem Gottlosen sage, Vers 18, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit sich der Gottlose vor seinem gottlosen Wesen hüte, auf dass er lebendig bleibe. So wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Also, er sagt, du bist ein Wächter, du hast die Aufgabe, es dem Gottlosen zu sagen. Wenn er sich nicht warnen lässt, dann ist das seine Schuld. Aber du hast die Aufgabe, ihn zu warnen. Denk an eine Schülerin, die zu uns kam, aus der Nähe von Stuttgart. Sie sagte, sie hatte sich so geschämt, denn sie hatten eine Evangelisation. Und der Evangelist hatte ihre Nachbarn besucht. Und da sagten die Nachbarn von dieser Familie, wir haben schon 11 Jahre lang hier gewohnt und wir wissen, die Familie ist irgendwie anders, aber wir wissen nicht, warum. Und dann sagte dieses Mädchen, die auch unsere Bibelschule besucht hat und jetzt eine Missionarin ist, sie sagt, 11 Jahre lang, wir waren gläubig und der Nachbar wusste nicht. Sie sagt, was haben wir uns geschämt? Schlechte Wächter. Vielleicht weiß dein Nachbar auch gar nicht, dass du ein Gotteskind bist. Hast es ihm schon mal gesagt? Was willst du sagen an dem Tage, wenn Jesus fragt, und wo ist dein Nachbar? Und du musst sagen, ja Herr, ich habe mich nie um ihn gekümmert. Ich habe dich zum Wächter gesetzt. Ich glaube ganz bestimmt, dass dieses heute noch zutrifft. Tröste dich nicht, indem du sagst, ich versuche auch schon mal jemand einzuladen zur Evangelisation, auch vielleicht schon mal ein Traktat irgendwo. Nein, ich glaube, Gott erwartet noch sogar mehr. In Johannes 4, da haben wir die Geschichte, in Wirklichkeit sollte man das ganze Kapitel durchlesen, denn hier sehen wir, wie der Herr Jesus hat ein Gespräch geführt mit einer Samariterin und sie zum Herrn geführt. Aber nach diesem Gespräch, dann gibt der Herr Jesus einen Auftrag und er sagt zu seinen Jüngern, er sagt in Vers 38, ich habe euch gesandt zu schneiden. Und der Herr nennt sich der Herr der Ernte. Deshalb glaube ich, dass es Gott wohlgefällt, wenn wir versuchen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Nicht nur mal einzuladen, zur Stunde zu kommen, sondern tatsächlich sie versuchen zu gewinnen. Morgen, so der Herr will, und übermorgen werde ich mehr über das Thema sprechen. Wie kann man vielleicht anfangen? Wie kann ich praktisch in der Lage, wo ich bin, mal irgendetwas unternehmen? Denn das ist in Wirklichkeit das, was ich in den letzten Abenden besonders betonen möchte. Aber ich komme nochmal zu etwas anderem zurück. Einmal, wir sollen Menschen gewinnen, weil die Bibel es sagt. Aber jetzt ein anderer Grund ist eben das, selber kommt auch aus der Bibel, aber ich finde, ich muss mich das immer wieder selber vor Augen führen. Wir sollen Seelen gewinnen, weil Menschen sonst verloren sind. Wisst ihr, Es wird wenig über Hölle und Gericht gepredigt. Wäre interessant, mal zu fragen, wann habt ihr zuletzt eine Botschaft über Gericht, über Hölle gehört? Es wird nicht viel verkündigt, aber es ist eine biblische Wahrheit. Sogar Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus, dass er nicht wird verloren sein. Da wird schon ein Verlorensein erwähnt. Wir denken an Matthäus 7, Verse 13 und 14. Der schmale Weg, der zum Leben führt. Der breite Weg, der zur Verdammnis führt. Wisst ihr, was ich oft tue, wenn mir mein Herz so kalt wird, ich habe kein Interesse? Dann lese ich verschiedene Abschnitte. Lukas 16, Markus 9, Offenbarung 14, werde einige auch jetzt lesen. Und da versuche ich mich mal vorzustellen, eine Hölle, ewig verloren, keine Hoffnung mehr. Und dann hilft es mir etwas, meine Hemmungen zu überwinden. Und dann denke ich, Ernst, das könnte sein, dass durch das Wort, welches du sprichst, jemand auf ewig wird im Himmel sein. Also das macht schon Mut, nicht wahr? Denn die Bibel sagt es sehr klar, dass Leute sind verloren ohne das Evangelium. Markus Kapitel 9. Und wenn es irgendetwas bedeutet, wenn der Herr Jesus etwas wiederholt, dann hört mal zu, wie oft er hier in einem Abschnitt das Verlorensein, das ewige Verdammtsein betont. In Markus 9, Jesus glaubt an Kinderbekehrung. Viele glauben nicht an Kinderbekehrung. Ich ja. Jesus glaubt an Kinderbekehrung. Er sagt in Vers 42, und wer der Kleinen einen ärgert, die an mich glauben. Und wenn man eben den ganzen Zusammenhang liest, da ging es sehr oft in dem Evangelium um kleine Kinder, die zu Jesus kamen. Unsere Tochter, die jetzt schon 28, 29 ist, weiß nicht genau, behauptet, dass sie mit 3 Jahren den Herrn Jesus hat angenommen. Mit 3 Jahren. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Denn was bedeutet, ein Gotteskind zu werden, indem man persönlich den Herrn Jesus annimmt? Eltern fragen manchmal, wie früh kann man anfangen? Wie lange soll man warten? Ich sage immer, du kannst nicht zu früh anfangen. Die Kinder von Jesus zu erzählen, sein Sterben, sein Leiden, und es schadet nichts, den Kindern zu sagen, für dich ist er auch gestorben. Jesus sagt, wenn ein Kleines glaubt und jemand ärgert ihn, dem wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Weißt du, da sollte manch ein Vater und manch eine Mutter, manch ein Bruder, manch eine Schwester schon mit einem Mühlstein im Meer sein heute, wenn wir das ganz buchstäblich nehmen würden. Ich weiß von vielen solchen Fällen, wie die Eltern den Kindern den Weg verbauen und versuchen, ihnen zu hindern. Ist das nicht ein hartes Wort? Ich würde sowas nie sagen, wenn es hier nicht geschrieben stand. Jesus sagt das. Wer ein kleines ärgert, ich glaube auch, das könnte auch so angenommen werden, klein und groß, wie man das in der Welt bezeichnet. Eventuell ein geringer Arbeiter, wie man doch manchmal so einen Unterschied macht. Aber ich glaube auch, dass es von kleinen Kindern spricht. So dich aber deine Hand ärgert, so haue sie ab. Es ist dir besser, dass du als ein Krüppel zum Leben eingehst, denn dass du 2 Hände habest und fährest in die Hölle, in das ewige Feuer, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Dasselbe sagt er über den Fuß und auch über das Auge. Wenn das ein Ärgernis wird, jetzt hat Jesus 5-mal in dieser Verse von einem Feuer gesprochen, ein ewiges Feuer, 3-mal von einem Wurm, der nicht stirbt. Also Jesus spricht von einer ewigen Qual. Es wäre besser, dass jemand würde als Krüppel ins Leben eingehen, als gesund mit allen Gliedern zur Hölle zu gehen. Es sind verschiedene Auslegungen, was der Wurm wohl bedeutet. Ich selber bin der Meinung, das hat mit dem Gedächtnis zu tun. Einfach zu wissen, ich hätte nicht brauchen, hier zu sein, aber ich habe mich nicht warnen lassen. Und weil ich mich nicht warnen ließ, muss ich jetzt ewiglich in der Qual sein. Also die Bibel spricht von einer Hölle. Denk an Lukas 16, würde ich nicht lesen heute Abend, ich glaube, ihr kennt die Geschichte, von einem reichen Mann in der Qual, der seine Augen aufhob und bat Lazarus, oder bat Abraham, den Lazarus zu schicken, um seine Zunge zu kühlen. Und das wurde ihm nicht geschenkt, nicht gegeben, nicht gegönnt. Dann sagte, schick doch Lazarus, dass er meine 5 Brüder warnt. Und auch das konnte nicht geschehen. Dann sagt Abraham, sie haben Mose und die Propheten, die Bibel. Und so sie die Bibel nicht hören, würden sie auch nicht hören, wenn jemand würde vom Tod auferstehen. Also, es gibt eine ewige Qual. Nochmal einen anderen Abschnitt in Offenbarung, Kapitel 14. Es ist gut, wenn man ein paar Verse weiß, die über die Hölle sprechen. Ich war am Starnberger See, ich hatte da in der Freizeit mitgearbeitet mit den Jugendlichen von Wort des Lebens. Wir machten einen Ausflug einen Sonntag. Wir waren auf einem Schiff. Und die Schüler, die Jugend waren da und sie versuchten mit den Passagieren zu sprechen. Kam ein Mädel zu mir und sagte, Herr Klassen, ich spreche mit einer Frau. Und sie glaubt nicht, dass es eine Hölle gibt. Sie lacht über diesen Gedanken. Würden Sie mal kommen und mit ihr sprechen? So ging ich zu ihr und ich sagte, ich möchte Ihnen etliche Verse vorlesen. Und da habe ich gelesen, Lukas 16. Dann las ich Markus 9. Ich erwähnte Lukas Kapitel 12, wo Jesus sagt, das Schlimmste ist gar nicht, wenn du stirbst. Ich denke nur mal, Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor dem, der den Leib töten kann, sondern fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sagt Jesus, für den fürchtet euch. So las ich verschiedene Verse und auf einmal fing sie an, weiß zu werden. Ach, sagt der Herr Klassen, das wusste ich gar nicht, dass das in der Bibel steht. Ja, so wissen Sie, es ist so leicht, über etwas zu spotten, wo man nichts von weiß. Aber es ist sehr ernst. Wenn Jesus das sagt, dann kann man sich darauf verlassen, es ist eben so. So habe ich dann, nachdem hat sie eine ganz andere Gesinnung gehabt. In Offenbarung 14, Vers 10, da spricht der Herr auch wiederum von solchen, die einfach nicht mit Gott versöhnt worden sind, sondern sie haben sich auf der anderen Seite gestellt. Der wird von dem Wein des Zorns Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch. Lauter eingeschenkt heißt ohne Mischung. Keine Gnade mehr. Und das ist furchtbar. Keine Gnade. Ich war nach dem Krieg, ich war eine Zeit lang in der Besatzung in Deutschland. Ich kam durch eine Stätte, wo die Zerstörung furchtbar war, so gleich am Schluss des Krieges. Ich sprach mit einigen, konnte genug Deutsch verstehen. Und da sagten sie mir, wissen Sie, ich habe meine ganze Verwandtschaft verloren. Alle sind sie in den Bombenangriffen umgekommen. Dann dachte ich an dieses Wort. Es war doch noch etwas Gnade vorhanden. Nicht alle sind sie umgekommen. Einige blieben übrig. Etwas Gnade. Hier sagt es, es wird eingeschenkt werden ohne Gnade. Lauter. Keine Mischung mehr. Keine Hoffnung mehr. Keine Gnade mehr. Keine Vergebung mehr. Eingeschenkt. Und weiter, und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Dann denke ich oft, manchmal hat man einen schweren Tag und alles scheint schief zu gehen. Und wenn man dann gut schlafen kann, dann fängt man morgens wieder an, ist man wieder ganz andere Hoffnung, nicht? Dann hat man wieder frischen Mut gewonnen. Da sagt es, wird keine Ruhe, gequält Tag und Nacht ohne Ruhe. Falls jemand nicht genau weiß, wo ich stehe, ich bin nicht ein Allversöhner. Ich finde das nicht in meiner Bibel. Ich glaube, wie es einen ewigen Himmel gibt, gibt es auch eine ewige Hölle. Nicht nur eine Zeit lang gequält und dann errettet. Nein, ich sehe hier, was die Bibel sagt, eine Zeit der Qual. Keine Möglichkeit, die Qual zu entfliehen. Ich muss ehrlich sagen, weil das in unserer Gemeinde auch gepredigt wurde, wie auch das zweite Kommen des Herrn Jesus, da hat wahrscheinlich dieses mir am meisten zu denken gegeben. Eine Hölle. Bis sich das mich dadurch hat zum Herrn geführt. Viele sagen, man dürfte niemand ängsten. Aber ich weiß nicht, warum Jesus so klar und deutlich sprach. Denn er sagte mehr über die Hölle wie irgend sonst jemand. Und ich meine, manchmal ist das gar nicht mal schlecht, wenn man auch auf diese Weise getrieben wird. Prairie Bible Institute, die größte Bibelschule in Kanada, mit etwa so 1000 bis 1200 Schülern jährlich, da hatte der Dr. Maxwell, der Leiter, über etwa 20 Jahre nur mal nachgefragt bei den Schülern. Und was hat euch getrieben? Wodurch seid ihr zum Glauben gekommen? Über 60% aus Furcht vor der Hölle. Ist interessant. Aber ich glaube nochmal, weil nicht genug Gericht verkündigt wird, das ist das Problem. Man hat heute so den Eindruck, ach, Hölle kann es nicht geben. Ich sage dieses, weil dies eine große Rolle spielt, wie eifrig ich werde versuchen, Menschen zu gewinnen. Wenn ich sowieso nicht an eine Hölle glaube, ja, was macht es dann viel aus? Ich war in Heidelberg in einer Tankstelle, waren zwei Jungs, 18, 19. Ich sprach mit ihnen, ich warnte sie, sie sollten sich bekehren. Sie lachten. Ach, sagten sie, wenn wir sterben, dann ist alles aus. Das ist wie eine Kuh, wir verfaulen und das ist das Ende. Ich sage, Jungs, das sagt ihr hier, aber eine andere Sprache spricht im Herzen. Da kam der Tankwart, ein Mann von etwa 55, 60 Jahre alt, und sagte, Jungs, horcht mal, was der Mann sagt, ist richtig. Er sagt, ich war jahrelang in Russland als Soldat. Ich habe laut gebrüllt, es gibt keinen Gott. Der Junge sagte, das habe ich nur immer hier gesagt und nie hier. Ich musste immer sagen, in meinem Herzen war eine andere Stimme. Wisst ihr, in Wirklichkeit gibt es keine Atheisten? Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 9, da spricht Johannes von dem Licht und er sagt, dass Jesus ist das wahre Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in dieser Welt geboren werden. Jeder hat ein Gottbewusstsein. Wenn er sich rühmt, dass er ein Atheist ist, dann ist es nur, weil er versucht, diese Stimme, die zu ihm spricht und die ihm unbequem ist, er versucht, sie irgendwie zu dämpfen. Deshalb spricht er so. Wenn er sowieso wäre, würde er nichts sagen. Ich würde nämlich keine Zeit hier nehmen, lang euch versuchen zu überzeugen, dass hier vorne kein Pferd ist. Würde ich gar nicht. Die würde sagen, was ist los mit dem? Wenn ich hier anfange zu reden, dass kein Pferd hier sagt, das ist ja klar. Warum sollte ich versuchen, lange darüber zu reden, es gibt keinen Gott, wenn er nicht da ist? Immer ein guter Beweis, dass sie keine Atheisten sind, wenn sie anfangen, darüber zu reden. Das ist ein Beweis, dass sie doch an Gott glauben, aber sie wollen es nicht. Und versuchen, sich selber zu überzeugen, dass es einen keinen gibt. Sonst würden sie stille sein. Warum spricht man über etwas, was nicht existiert? Naja, darüber könnt ihr selber nachdenken. Also, ich glaube an eine ewige Hölle. Und deshalb spornt es mich an, Menschen versuchen, von der Hölle zu retten. Hier ist noch etwas anderes. Und es ist wirklich, ich glaube das von ganzem Herzen. Weißt du was? Es ist ganz einfach, ein Gotteskind zu werden. Hier möchte ich etwas sagen. Es ist ein Unterschied zwischen ein Christ werden und ein Christ sein. Ich hoffe, dass ihr den Unterschied merkt. Christ werden, ich sage manchmal, man kann auch das Beispiel, es ist ein Unterschied zwischen heiraten und verheiratet sein, nicht? Heiraten, das geht ganz schnell. Dann ist man verheiratet. Aber das Verheiratetsein, das ist eine Ausbildung, nicht? Ich bin noch dabei am Lernen, schon 30 Jahre. Mensch, ich denke, ich weiß noch nur so wenig davon, nicht? Die Frauen und ihr Männer wissen, was ich meine. Christsein ist ebenso. Es ist etwas, was ich lernen muss. Und die Bibel hat uns Auskunft gegeben. Wir haben gehört morgen vom Wachstum. Wir sind geboren und dann fängt Wachstum an. Aber Christ werden in Wirklichkeit ist, indem ich ein Geschenk annehme. Ich hatte einen Freund, ich habe selber öfters gesprochen, der war in Deutschland, ich habe ihn auch in Nepal besucht. Er sagte, er hat noch nie etwas von Jesus gehört, er war Hindu. Hatte einmal, da war ein Freiversammlungsprediger auf der indischen Grenze. Er sagte, ich habe nur einen Vers in Wirklichkeit gehört, sonst nichts, nur den Vers in Römer 6, Vers 23. Und er ist ihm ein Gedanken sitzen geblieben, da sagt es, der Tod ist der Sünde sollst. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Und das blieb ihm sitzen, die Gabe Gottes. Und die sagte, habe ich sofort angenommen. Ging nach Hause und sagte zu seinem Vater, ich bin Christ geworden. Und er wurde Evangelist, saß noch jahrelang im Gefängnis. Christ werden ist einfach. Obwohl es auch sagt, in Lukas 13, Vers 24, ringet danach, dass ihr selig werdet. Du sagst, ist das nicht ein Widerspruch? Was hat Jesus gesagt zum Schächer am Kreuz? Als dieser Schächer ein Gebet sprach und sagt, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Dann sagte Jesus, gut, du wirst sogar heute schon da sein. Das war doch ein einfaches Gebet. Ein Leben, wie er geführt hat. Denk an das Gebet von 5 Worten, Lukas 18. Kennt ihr auch? Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus sagt, er ging gerechtfertigt nach Hause. Warum sagt Jesus, ringet danach? Wisst ihr, Gottes Kind werden ist nicht schwer, aber von der Welt loszukommen, das ist schwer. Und das ist was einem, das ist die Mühe. Das sind so viele Dinge, die einem so zurückhalten. Denkt an die Frau von Lot. Das war das Problem. Darum wurde sie zur Salzsäule. Sie war so fest an ihre Dinge sie hat sich daran so geklammert. Und die waren ihr so wertvoll. Es ist schwer, von der Welt loszuwerden, aber ein Gotteskind zu werden, ist nur im kindlichen Glauben das Geschenk Gottes anzunehmen. Wir haben verschiedene Beispiele. Der Kerkermeister, da haben Paulus und Silas, als er fragte, was soll ich tun, haben sie gar nicht viel gesagt. Auch nur, glaube an den Herrn Jesus Christus, dann bist du selig. War das nicht einfach? In dem Moment kann sogar durch ein Wort geschehen, sagt uns Römer 10, Vers 13, so wir den Namen des Herrn anrufen. Also, das freut mich. Ich dachte, was ich nur sagen wollte, das ist dieses Einfache, im kindlichen Glauben es anfassen. Denk an das Wort von Schwester Bertha Isselmann. Sie sagte mal, wenn es 100 Schritte wäre zur Bekehrung, dann ist der Teufel nicht gegen 99. Er wird nur versuchen zu vermeiden, dass man den letzten Schritt tut. Aber ich sage es jetzt mal auch umgekehrt, den ersten Schritt. Der letzte Schritt von der Welt her gesehen, aber den ersten Schritt von Gott her gesehen. Dann weißt du, du lebst in Wirklichkeit gar nicht, bis du den ersten Schritt tust. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also ohne Jesus gibt es kein Leben. Man kann existieren. Wir wohnen in Brakow auf einem Berg. Und eines Tages wollte ich in die Stadt fahren. Wir haben einen VW-Bus. Und da wollte ich ihn anlassen und da war nichts. Der Anlasser hat nichts. Ich sagte, gut, ich gab ihm nur einen Schub, sodass er den Berg runterrollte. Und dann lief er. Ich fuhr in die Stadt, ich habe meine Geschäfte erledigt, ging zurück im Auto und wollte ihn anlassen. Wiederum war nichts. Ich guckte hinten, ich weiß ja, wo die Batterie ist. Und ich meinte, vielleicht wäre es ein Wackelkontakt, muss ich vielleicht ein bisschen festschrauben. Und dann guckte ich, da war da keine Batterie drinnen. Ich dachte, das ist ja interessant. Obwohl ich theoretisch wusste, dass man auch ohne Batterie fahren konnte, hatte ich das noch nicht so richtig erlebt. So ging ich im Laden, ich rief die Bibelschule an und bat, dass sie mir eine Batterie bringen sollten. So sagte ich zu dem Chef, da wissen Sie, jetzt habe ich wieder was Neues heute erfahren. Man kann fahren ohne Batterie. In Wirklichkeit ist die Batterie das Leben fürs Auto. Aber man kann auch ohne Batterie fahren. Ich sagte, so weiß ich auch, dass Menschen ohne Leben existieren können. Denn Jesus ist das Leben. Aber man kann ohne Jesus existieren. Man kann aufstehen, sich anziehen, zur Arbeit gehen. Das geht alles. Ohne Leben. Ich denke, ihr wisst den Unterschied, ja? Es gibt kein Leben ohne Jesus. Er ist das Leben. Man kann existieren, aber das ist nicht das Leben. Es ist einfach, Christ zu werden. Warum? Weil Jesus alles getan hat, was notwendig ist. Und dazu kann ich nichts dazu beitragen. Ich kann nur das Geschenk annehmen. Denn es ist ein Geschenk. Aus Gnade sind wir selig geworden. Wenn ich dazu irgendetwas beitragen könnte, dann würde ich mich rühmen an dem Tag und sagen, Jesus, wir beide haben es geschafft. Aber die Bibel sagt, es wird sich kein Fleisch rühmen. Keiner. Wir werden alle sagen, Herr, Dankeschön, es war deine Gnade, deine Barmherzigkeit, ein Geschenk Gottes. Wiederum ein dummes Beispiel. Man behält ja die dummen Beispiele immer besser, nicht? Denn die kluge Beispiele. Nur zumal, ich weiß jetzt nicht, wer der reichste Mann ist in der Schweiz. Ich kenne ihn nicht, aber egal, wer das jetzt ist. Wenn der zu mir sagen sollte, hört mal, wir wollen mal eine Reise machen. Dann sagst du mir, Herr Klassen, 3 Monate lang, wir werden über die ganze Welt fliegen. Die Unkosten trage ich. Wir halten in den besten Hotels. Alles werde ich machen. So reisen wir 3 Monate lang, am Ende kommen wir noch zurück, dann sage ich zu diesem Herrn, vielen Dank, das war wunderbar, aber ein klein bisschen möchte ich doch dazu beitragen. Denn du hast so viel für mich ausgegeben, so nehme ich mein Portemonnaie und ich nehme einen Pfennig raus. Und ich gebe ihm einen Pfennig. Wenn er den Pfennig annehmen würde, dann könnte ich sagen, wir beide haben die Reise finanziert, nicht? Ich habe auch gedacht, das weiß ich da nicht. Wenn ich irgendetwas tun könnte zur Erlösung, dann könnte ich sagen, Jesus, wir beide haben es geschafft. Aber es geht nicht. Er hat alles getan. Deshalb sagt er, es ist vollbracht. Ist das nicht wahr? Steht das nicht auch in deiner Bibel? Es ist vollbracht. Ich kann nichts dazu beitragen. Ich kann es nur annehmen. Und das ist, was er von uns verlangt. Und deshalb kann man die Botschaft sagen, Gottes Kind werden ist in der Hinsicht einfach. Aber noch das Letzte. Und dies ist auch so ein erschütternder Gedanke. Augustin soll mal gesagt haben, und das, der erste Teil ist eben ein Zitat von der Schrift. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und da hat er dazu noch gesagt, und Gott sagt, ohne euch tue ich nichts. Wisst ihr, hier wäre kein Bibelheim bei Attenberg, wenn nicht irgendjemand sich zu irgendeiner Zeit eingesetzt hätte und dies ermöglicht hätte. Ist nichts. Gott tut nichts ohne dich, ohne mich. Und das ist etwas, worüber ich schon viel Kopfzerbrechen gehabt habe. Ich verstehe es nicht, aber ich weiß, es war. Denke an ein ganz einfaches Beispiel. Der Mann hatte ein Grundstück. Da war so furchtbar viel Unkraut da drauf. Da ging ein Reichsgottesarbeiter eines Tages vorbei und sagte, ach, das sieht aber auch schlecht. Dann hat der Mann das zu Herzen genommen und hat das umgegraben, Unkraut ausgejätet und hat feine, schöne Blumen gesät. Er kam 3-4 Monate später wieder vorbei. Ach, sagte, das sieht aber anders. Gott hat dir aber auch einen schönen Blumengarten geschenkt. Sagte er, als Gott den Garten alleine hatte, wuchs nichts als Unkraut. Als ich den umgrub und ich den Samen pflanzte, jetzt haben wir Blumen. Weißt du, das ist eine sehr, sehr tiefe Wahrheit. Gott tut nichts ohne uns. Als ich meine erste Evangelisation durchführte hier in Deutschland und ich furchtbar viel geschwitzt habe, ich dachte, Mensch, und da fing ich einen Satz, dann blieb ich stecken. Und da haben die Leute im Zelt, das Zelt war voll, dann halfen sie mit. Wollen sie dieses sagen? Und das ist schon blamierend, wenn man vor einer ganzen Gruppe versucht, Deutsch zu lernen, nicht? Und dann war das richtig, nein, da kam noch, wollen Sie dieses sagen? Ja, das wollte ich sagen. Aber wisst ihr, was dadurch geschah? Die Leute haben mehr gedacht, sagten sie, in meiner Evangelisation, wie sie je vorher in einem Gottesdienst gedacht hatten. Weil sie versucht auszugrübeln, was ich sagte, nicht? Manchmal gar nicht schlecht. Das kam immer verdreht raus, nicht? Die englische Sprache, das hier, ist gar immer verdreht, nicht? Sogar mit den Zahlen. Wir sagen auf Englisch 24 und im Deutsch sagen wir 24, fängt man von hinten an, nicht? Und das ist kompliziert, weil man telefoniert, nicht? Da weiß ich immer nicht. Da versuche ich, ja, jetzt werde ich Englisch denken. Da fange ich an, 24, 36, 2, 4, dann bin ich halb fertig. Und was denke ich jetzt, Deutsch oder Englisch? Und dann muss ich wieder überlegen, muss ich vorne wieder anfangen, nicht? Naja, jetzt war ich dabei und da versuchte ich, Deutsch zu lernen. Und da dachte ich eines Tages, ach Herr, du hast aber auch einen jämmerlichen Diener. Das könntest du doch besser machen. Warum schickst du nicht einen Engel vom Himmel? Und der werde sich auf den Marktplatz stellen und alle Geschäfte werden gleich schließen und die Bauern werden ihr Werkzeug hinlegen und die werden alle kommen. Da konnte der Engel stehen und sagen, horch mal, tu doch so wie ich. Ich habe nie gesündigt. Dachte, das wäre doch besser als ich. Aber nein, Gott sandte keinen Engel. Da dachte ich, Gott konnte auch in allen Sprachen der Welt Johannes 3, Vers 16 im Himmel schreiben. Wäre ja eine Kleinigkeit. Und sogar allen Menschen die Möglichkeit geben, das zu lesen, wäre auch für Gott eine Kleinigkeit. Aber auch das tat er nicht. Da wurde ich wieder herausgefunden. Nein, Ernst, du bist dran. Und da habe ich weiter gepredigt. Das ist so, Gott tut nichts ohne dich, ohne mich. Als Jesus geboren wurde, dann wurde ihm ein Leib gegeben. Als der Heilige Geist auf Erden kam, hatte er kein Leib, sondern er wohnt in den Gotteskindern. Der Heilige Geist hat nur deine Lippen, keine andere. Willst du ihm die zur Verfügung stellen? Der Heilige Geist hat kein anderes Herz, nur dein Herz. Der Heilige Geist hat keine andere Hände, nur deine Hände. Der Heilige Geist hat keine andere Füße, nur deine Füße. Bist du bereit, dem Heiligen Geist deine Glieder zur Verfügung zu stellen? Und weißt du, wenn du das tust, dann bin ich mich ganz, ganz sicher, dass du irgendwann, aber ich denke auch sehr bald, anfangen wirst, über den Herrn Jesus zu reden. Denn der Heilige Geist will den Namen des Herrn Jesus verherrlichen. Ohne Weiteres, das weiß ich ganz genau. Und wenn du mir sagst, das kann ich nicht, das werde ich einfach sagen, ich glaube es dir nicht. Ich will es dir glauben, wenn du sagst, das will ich nicht. Denn das ist das Problem, nicht? Wenn du etwas über den Nachbar sagen kannst, über das Wetter sagen kannst, könntest du auch etwas über Jesus Christus sagen, wenn du nur bereit wärst. Und hier ist das Problem. Und jetzt werden wir morgen versuchen, etwas weiterzugehen. Vielleicht können wir noch etliche Vorschläge machen. Wollen wir noch zusammen beten, ehe wir noch ein Schlusslied singen. Himmlischer Vater, ich habe jetzt so manches gesagt. Und du kennst mein Herz, auch meine Motiven. Und du weißt, ich bin wie ein offenes Buch vor dir. Und Herr, es ist mein Anliegen, dass ich doch irgendwie brauchbarer werde für dich. Denn es geht um eine sehr, sehr lange Ewigkeit. Und ich weiß, was das bedeutet, wenn man ein Wort hört. Ein Wort über das Evangelium vom Herrn Jesus. Wie viele, viele sind schon dadurch zum Glauben gekommen. Und doch sind wir so schwerfällig. Deshalb bitten wir, dass du uns hilfst, uns bereit zu erklären, unsere kurze Zeit hier auf dieser Erde nützlich zu gestalten, um Menschen auf das Allerwichtigste hinzuweisen. So befehlen wir jetzt noch den Rest des Tages dir an, diesen Abend, wo du es noch vielleicht gebrauchen könntest, um untereinander eine Ermutigung zu sein. Gib uns Weisheit und Offenheit und schenke uns, Herr, Freude in dem Dienste des Herrn. Freude in dir, Freude, dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen.